Endlich Samstag, endlich Wochenende. Moin moin und herzlich willkommen zu dieser Samstag-Ausgabe. Mein Name ist Nina Menzel, ich bin Standortmanagerin beim Bücherkofferprogramm von Coach at School, dem mehrsprachigen Leseförderprogramm für Grundschüler. Hoffentlich können Sie, liebe Podcast-Freunde, sich an diesem Wochenende rundum erholen und ausruhen. Und vielleicht hilft dabei Episode 95. Gute Unterhaltung.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Endlich Samstag, oder? Cool, dass wir einen gewissen Teil dieses für alle so wichtigen Tages miteinander verbringen. Mein Name ist Marcel Becker. Wir haben heute einen Schwerpunkt, nämlich Radio. Kennt jeder? Hört jeder? Und hat jeder eine Meinung dazu? Ob NDR 2, Radio Hamburg oder Deutschlandfunk? Egal. Radio ist eine Institution.
Radio, wie geht's dir denn heute Morgen?
Der eine oder andere Hörer weiß das vielleicht. Ich habe vor meiner Zeit hier beim Hamburger Abendblatt über 30 Jahre beim Radio gearbeitet. Und zwar unter anderem für RIAS 2 in Berlin, aber überwiegend für Radio Hamburg. Und da gibt es natürlich immer noch eine große emotionale Verbindung, vor allem aber auch generell zum Medium Radio. An der Vormachtstellung von Radio Hamburg hat sich in all den Jahren nichts geändert. Deshalb ist es natürlich auch so spannend, wenn sich der wichtigste und erfolgreichste Moderator der letzten 30 Jahre hier in Hamburg zu Wort meldet, und zwar in einem ausführlichen Interview. Ich spreche von John Mendt. Der Mann ist eine Legende. Und ich sage das mal als persönliche Ansprache. Ohne dich, John, hätten wir alle bei Radio Hamburg gar keinen Job gehabt und ohne dich würde es Radio Hamburg in dieser Form gar nicht geben. Das sollte jeder wissen und dessen sollte sich jeder bewusst sein. Also John, dafür ein dickes Danke an dich. So, jetzt aber zu dem angesprochenen Interview. John hat ausführlich mit dem Fachmagazin Horizont getalkt und seine Aussagen haben durchaus für Aufsehen in der gesamten Branche gesorgt. John hat Folgendes gesagt. Die drastische Veränderung in den letzten Jahren ist die TikTokisierung des Radios. So Johns Analyse. Früher haben wir die Hörer abgeholt und sie durch eine kurze Story geführt und am Schluss der Clou. Heute, sagt John Mendt, müsse die Pointe vor dem Witz kommen, sonst springen die Hörer ab. Als ich das gelesen hatte, dachte ich, sehr interessant und ich könnte mir sogar vorstellen, John hat recht, da hat sich was verändert. Deshalb haben wir für heute und auch für das kommende Wochenende ein paar Experten und Radiofans zusammengetrommelt, um das mal etwas näher zu besprechen. Hörer, Macher und Top-Leute aus der Werbung. Wie gesagt, aufgeteilt auf heute und den kommenden Samstag. Fangen wir an mit Matthias Pfaff. Er ist, Achtung, Chief Digital Officer beim Medienkonzern Regiocast. Dazu gehört RSH, Delta Radio, aber auch Barbara Radio mit der Galionsfigur Barbara Schöneberger. Matthias, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du diese Aussage gelesen hast? TikTokisierung des Radios. Ich glaube, John hatte einen Punkt.
Na, ich habe es mir vor allen Dingen erstmal durchgelesen, weil man könnte ja jetzt glauben, das ist so sehr polemisch. Ja, also es ist ein älterer Mitbürger, der sozusagen die Glanzzeiten von Radio erlebt hat und der jetzt so diesen Thomas Gottschalk-Move macht und sagt, so früher war alles besser. Das habe ich aber, als ich das gelesen habe, gar nicht so wahrgenommen. Er hat sich da auch ja versucht, irgendwie zu differenzieren und zu sagen, ich will nicht Thomas Gottschalk sein, der irgendwie rumnervt, sondern er hat eigentlich, so wie ich das jedenfalls rausgelesen habe, eine Mechanik beschrieben. Also er hat ja erzählt in diesem Interview, dass er früher eben, wenn er eine Moderation aufgebaut hat, das so gemacht hat, dass er erstmal eine kleine Geschichte erzählt hat und am Ende der Geschichte kam die Pointe. Und jetzt hat er das verglichen, hat gesagt, bei TikTok musst du eigentlich die Pointe am Anfang erzählen, weil dir sonst keiner mehr zuhört. Also das heißt, was er beschreibt, ist eigentlich eine Veränderung des Mechanismus, wie du Content aufbauen musst. In der Aufmerksamkeitsökonomie, ne? Weil alle schreien um Aufmerksamkeit. Ehrlich gesagt ist aber das, was John da angesprochen hat, was ich, ne? Wir beide waren ja in Norddeutschland auch mal on air, vor 25 Jahren schon irgendwie eingetrichtert bekommen habe von amerikanischen Beratern, die gesagt haben, mach Reverse Punchline, also fang mit der Pointe an und über das Erzählen, wie du auf diese Pointe gekommen bist, entsteht bei den Hörern dann eben so ein leichtes Schmunzeln, dass man sagt, ach so hat er das gemeint, ah, alles klar. Auch damals ging es ja schon darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass das, was bei TikTok passiert, was ja auch bei Instagram Reels passiert oder bei YouTube oder so, eigentlich eine spannende Kopie oder auch auf einem anderen Weg zum gleichen Ding zu kommen ist von dem, wie wir Radio schon immer moderativ gemacht haben. Weil wenn du mitten in so einem Musikfluss drin bist von 20 Minuten und willst da jetzt was sagen, dann hast du ja immer den Job, denjenigen, der da gerade zuhört, davon zu überzeugen, dass er dir jetzt zuhört und sich nicht abwendet und sagt, scheiße, es läuft keine Musik mehr. Und so ähnlich ist das ja auch, wenn du so ein Feed durchscrollst. Ja, jeder sagt halt, guck bei mir hin und bitte geh nicht über mich hinweg. So. Von daher fand ich es eher mechanischer als jetzt eine, und berechtigt auch, muss man sagen, als eine Fundamentalkritik an Radio. Ich mache mir nur so ein bisschen Gedanken darüber, wenn junge Menschen mit sowas aufwachsen, also mit so einem absoluten Destillat einer Idee, die da gefordert ist. Ne? Das ist ja total eigentlich geil, dass über einen Mechanismus, den TikTok vorgibt, du gezwungen wirst, deine Idee total zu fokussieren und runterzubrechen, weil du nicht unendlich lange Reels machen kannst. Ich glaube, es ist auf 60 Sekunden, glaube ich, limitiert oder 45. Das heißt, du musst deine ganze Idee, deinen Restaurant-Test, was auch immer du machen willst an Content, musst du runterbrechen. Und wir beide kennen das noch. Es ist so ein Sport unter Moderatoren, die selber in so einem Studio stehen, zu sagen, ich möchte eigentlich, dass die ganze Zeit Musik fließt und deswegen nutze ich nur Intros von Songs. Das heißt also, wenn mir ein Song 35 Sekunden Intro gibt, muss ich meine Idee auf 35 Sekunden runterbrechen.
Matthias, das ist spannend. Der Punkt, so habe ich Radio kennengelernt, so bin ich sozialisiert worden, weil ich ja kein Geheimnis, ich komme aus Berlin und habe dort vor allem amerikanisches und britisches Soldatenradio gehört, AFN und BFBS. Und die haben natürlich nur auf die sogenannten Intros, wir in der Fachsprache sagen immer Rams, aber das Intro, wo noch nicht gesungen wird, darauf moderiert. Und ich habe mich immer gewundert, wie die das machen, wie die das schaffen, immer fertig zu sein, bevor der Gesang. Mhm. Natürlich, als ich dann ein Studio von ihnen gesehen habe, habe ich gemerkt, ah, so läuft das. Und dann sehe ich die Zeit, die rückwärts läuft und alles. Aber das ist natürlich schon faszinierend gewesen und da sprichst du natürlich einen richtigen Punkt an und ich stimme dir auch zu. Ich habe das, was John da in dem Interview gesagt hat, gar nicht als Kritik empfunden, sondern einfach erstmal nur als eine Feststellung. Die Zeiten ändern sich halt. Die Frage ist ja immer, kann Radio mitgehen? Bleibt Radio tatsächlich aktuell und relevant? Und da glaube ich, dass natürlich sich einige Leute schon die Frage stellen, wenn es jetzt alles nur noch, sage ich mal, à la TikTok so kurz ist, ob das dann als Nebenbei-Medium, wo ich höre und wo ich auf Geschichten warte, wo ich auf Moderatoren warte, die mich in irgendeiner Form unterhalten, ob das funktionieren kann. Und ich habe mir da noch gar kein Urteil erlaubt oder Urteil gebildet, um ganz ehrlich zu sein. Ich stehe immer noch auf Moderatoren, die was zu sagen haben, aber ob das 20 Sekunden, wir beide wissen, du kannst jemand in 20 Sekunden zu Tode langweilen. Aber in 40 Sekunden oder in 4 Minuten die beste Unterhaltung aller Zeiten machen. Von daher ist immer die Frage, ist Radio noch relevant genug oder kommen wir tatsächlich irgendwann zu dieser Goldfischfrage, wo die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs länger ist als die von uns Menschen? Und das ist tatsächlich vielleicht eine Sorge, die sich dahinter verbirgt. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ich denke schon. Und da sind wir ja gerade bei dem Thema Mechanik. Weißt du, also was sicherlich schon, John kann jetzt auf eine längere Beobachtung auch von Privatradio blicken.
Das kann man so sagen, über 30 Jahre.
Ja, wie haben sich die Dinge verändert? So. Und natürlich ist es so, dass es eine Hochphase, wird ja häufig kritisiert bei Privatsendern, in der Zwischenzeit ist es aber bei Öffentlich-Rechtlichen auch so, muss man sagen, Mainstream-Programmen, dass es immer stärker inhaltlich runtergedampft wurde. Ne? Dass man auch irgendwann das Mechanische über das Inhaltliche gestellt hat.
Haben wir es übertrieben im Privatradio, deiner Meinung nach, phasenweise? Also ich würde ehrlich mal sagen, es gibt kein Medium, was keine Fehler macht, aber ich könnte schon sagen, ja, das Medium an sich hat den einen oder anderen Fehler gemacht.
Ja, aber ich finde gerade, dass durch diese Thematik eben wie jetzt im Internet Content funktioniert, wird das wieder so ein bisschen zurückgeholt. Weil das ist ja der Punkt, wenn ich die Mechanik verstehe, wie ich bei TikTok etwas aufbauen muss oder auch bei YouTube oder wo auch immer, dann habe ich immer noch keinen Inhalt. Das heißt also, das reine Befüllen einer Mechanik macht keinen geilen Inhalt und wird komplett auch von kaum einem geguckt werden. Das heißt, du brauchst jemanden, der eine Idee davon hat, was er eigentlich machen will. Und bei Radio bist du eine ganze Weile lang durch diese, ich sag mal, Mechanisierung von Radio, durch das Researchen, durch das Optimieren von eigentlich eher so technischen Faktoren, ne? Weniger Songs spielen, mehr Gewinnspiele machen und so weiter. Das war ja alles nicht Inhalt, das war ja alles mehr oder weniger so eine dekorative Ebene über der ganzen Geschichte drüber, die Leute drangehalten hat, ohne dass es wirklich um Inhalt geht. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit so Fastfood-Essen. Das ist so eine Illusion von Essen. McDonald's ist eine Illusion von Essen, ja, aus Ersatzstoffen zusammengebaut, mal weitgehend. Und dieses Radio, was da teilweise produziert wurde, war auch eine Illusion von Content. Die Leute hatten durchaus das Gefühl, dass da jemand mit ihnen gequatscht hat über das Wetter und sonst was, aber da war eigentlich gar nichts drin. Und das geht halt nicht mehr. So, und das ist, glaube ich, der entscheidendste Unterschied, sagen, du konntest über lange Frist das immer weiter runterdrehen, weil die anderen Marketingfaktoren eben einfach stärker waren, bei McDonald's, Los Wochos oder was auch immer, ja. Und heute geht es viel stärker um den Content, um das, was du zu sagen hast, aber da, oder andersrum, dafür sind die Leute aber jetzt in der Zwischenzeit stärker dran gewöhnt, insbesondere je jünger sie werden, dass du nicht drumherum redest, sondern dass du das schaffst, auch einen komplexen Gedanken, den du hast, denk mal an TED-Talks, ja, wo Leute komplexe wissenschaftliche Geschichten in, ich glaube, 9 Minuten machen müssen. Also auch dort ist ja das, diese Fähigkeit, Inhalte so aufzubereiten und damit auch so fair gegenüber einem Nutzer zu sein, dass du dir Mühe machst, das zu durchdenken, wie der das bestmöglich aufnehmen kann, anstatt zu sagen, ich habe ein Mikro, ich habe ein Sendemast und muss mir jetzt zuhören, auch wenn ich eigentlich scheiße im Strukturieren bin und deswegen 3 Minuten brauche, bis ich meinen Punkt erzählen kann. Also das ist, glaube ich, schon ein Punkt, der uns wieder dazu bringt zu sagen, wenn das Mechanische die Grundlage, aber nicht mehr der Inhalt ist, dann musst du halt gute Inhalte machen und dann hat Radio genauso eine Chance, weiterhin genutzt zu werden wie alles andere, was Inhalte produziert, weil die interessant sind für Hörer, mit denen sie gerne Zeit verbringen wollen.
Spannend, was du sagst, dieses, man kann einfach nicht mehr so rumreden, sondern muss schneller zum Punkt kommen. Das ist ja auch viel positiver, als wenn man das mit TikTok vergleicht, finde ich. Weil TikTok ja irgendwie dann natürlich immer, wenn du als älterer Mensch über TikTok redest, erweckst du schnell den Eindruck, dass du nicht mit der Zeit gehst. Ne? Weißt du, was ich meine? Für die junge Leute ist das ja alles total selbstverständlich. Zum Schluss, Matthias, nochmal eine Frage deiner Einschätzung. Und wie gesagt, ich kann mir bei vielen Sachen noch gar kein abschließendes Bild machen, obwohl ich da nun auch selber so lange in der Branche unterwegs war. Ich sag mal ein paar Namen und mal sehen, was du dazu sagst. Volker Mittmann, Köthe, John Mendt, Uwe Bahn, Holger Ponig, Carlo von Tiedemann vielleicht auch noch. Wenn die heute aufschlagen würden, heute zum Radio gehen würden und es wäre sozusagen ihre Bewerbungsaufnahmen. Sie kommen ins Studio, machen das sogenannte Demo und würden genauso als Type moderieren, wie sie jahrzehntelang ja alle erfolgreich waren. Unfassbar erfolgreich waren, die Namen, die ich gerade genannt habe. Hätten die heute eine Chance? Oder wäre, weißt du, dieses Beispiel, was man in der Musikbranche macht, wenn Grönemeyer heute kommen würde, heute mit einem Demo und würde da irgendwas singen, was er halt so singt. Hätten diese Leute heutzutage noch eine Chance, ja oder nein?
Naja, eine Chance hätten sie definitiv, aber sie würden nicht mehr so bekannt werden, wie sie bekannt geworden sind in einer Zeit, als es nichts gab. Also ich glaube, man muss da auch wirklich unterscheiden, ohne da irgendeinem zu nahe treten zu wollen, was ist eigentlich originäre inhaltliche Qualität der Leute und was war eigentlich zu einem Zeitpunkt bei einem Sender zu sein, wo der Sender eigentlich das Ding war, was geil war. Ich kann das also für mich selber sagen, ich habe als, wie alt war ich, ein 19-Jähriger, angefangen bei einem neuen Jugendradiosender damals in Frankfurt zu arbeiten. Und wir waren alle automatisch cool, weil wir bei dem coolsten Sender gearbeitet haben. Das, was ich da aber inhaltlich gemacht habe, kann ich dir heute mit Fug und Recht sagen, war absoluter Schwachsinn und teilweise fremdscharpeinlich. So, aber trotzdem, wenn du gesagt hast, du arbeitest bei diesem Sender, warst du automatisch cool. Und sicherlich haben diese Namen, die du alle aufgezählt hast, auch so ein bisschen den Sender mitgeprägt mit ihrer Art. Aber überleg mal, was für ein Straßenfeger sowas wie Samstagnacht war oder Wochenshow bei Sat.1. Und heute würdest du dir das angucken und sagen, naja, so. Also es hat so irgendwie alles seine Zeit. Ja, ich würde gar nicht sagen, dass es damals schlechter war und das den Leuten nur nicht aufgefallen ist, sondern es ist ja immer Kommunikation, Witz, Comedy, alles Mögliche, ist ja immer ein Spiegel der jeweiligen Gesellschaft und dessen, was den Menschen so irgendwie wichtig ist. Ja. Und von daher glaube ich, alle haben ihre Zeit und einige erkennen auch, dass diese Zeit irgendwie auch durch ist. Ja. Also, dass man das eben auch nicht unendlich weiter juckeln kann. Und es kommen neue im Idealfall. Ne? Das ist ja eigentlich das, was, wenn wir jetzt aus einer Radioperspektive das sehen, zu gucken, was sind eigentlich für neue Leute, die da nachwachsen? Oder ist das Beste, was wir haben in der Branche kurz vor Rentenalter? Weißt du, also ist diese Neubesetzung jetzt bei Radio Hamburg eine, wo ich sage, naja, ich hatte halt nur die, so, aber die sind wenigstens jünger. Da gibt es ja auch Beispiele. Ne? Du hast einen Namen jetzt gar nicht genannt, Arno Müller.
Ja, weil der in Berlin ist, für viele Leute von Hörer von unserem Podcast, die werden gar nichts mit ihm anfangen können, aber gut, dass du ihn ansprichst, weil Arno Müller ist auch einer, der in Deutschland Radiotrends gesetzt hat für 104.6 RTL in Berlin. Der ist in Berlin auf jeden Fall eine Legende.
Ja. Und der ist bis heute, ich habe es jetzt gerade wieder in der Stadt gesehen, ich bin ja hier gerade in Berlin, hier auf Plakaten drauf oder so. Und das ist jetzt etwas, wo man sagt, da fällt mir jetzt nichts Besseres ein. Das dekoriere ich halt alles irgendwie neu. Aber wenn du den halt einfach stimmlich hörst, denkst du halt, okay, wow. Ja, also das ist nach wie vor jemand, der einfach in jedem Wettbewerb bestehen kann.
Und so, der klingt auch nicht so alt, wie er ist. Nein. Das ist ja auch eine Kunst.
Das muss man einfach sagen. Das ist das Schöne an Stimme, dass die sozusagen auch anders altert oder so. Also ich glaube deshalb, es hat alles so seine Berechtigung für eine gewisse Zeit. Und ich glaube, die Leute, die du aufgezählt hast, haben auch eine richtig, richtig gute Zeit von Privatradio miterlebt, wo eigentlich alles immer noch besser wurde und lustigste Feierlichkeiten innerhalb des Hauses waren. Viele Pärchen haben sich auch in diesen Sendern gefunden, manchmal auch mehrfach durchgetauscht und so. Also das ist ja heute auch alles nicht mehr, muss man ja, ja auch sagen. Ist ja alles total brav geworden in den Radiosendern und so. Ist, glaube ich, so ein bisschen wie Plattenfirmen früher, wo auch man gesagt hat, Mensch, da war mal einiges los. Jetzt ist heute auch ein bisschen ruhiger geworden.
Oh, zumindest intern ist also beim Radio alles etwas braver. Also da könnte ich auch noch die eine oder andere Geschichte besonders aus der Anfangszeit von Radio Hamburg beisteuern. Könnte Alkohol eine Rolle gespielt haben? Könnte. Aber das besprechen wir mal bei anderer Gelegenheit. Erstmal danke an Matthias Pfaff vom Medienkonzern Regiocast. Mitgehört hat die ehemalige Chefin von Radio FFN aus Niedersachsen und von Antenne Bayern, Ina Tenz. Heute immer noch als Radiomacherin, aber auch als Podcasterin unterwegs. Ina. Willkommen bei Becker am Morgen. Können wir sagen, die Zeiten ändern sich halt und Radio muss sich ändern und hat sich auch geändert?
Ja, ich denke auch und ich hoffe, dass Radio das auch macht, denn Radio konkurriert eben mit diesen Medien, konkurriert mit Social Media, mit den Clips bei Instagram, bei TikTok, Snapchat und die Aufgabe, Inhalte zu transportieren, haben andere Audiomedien mittlerweile übernommen. Und das wird immer mehr und mehr gelernt und auch erwartet tatsächlich, so dass es da auch keine Kluft mehr gibt. Das ist die große Stunde für Podcasts, es ist die große Stunde für Audioformate, die Content vermitteln, die eben on demand sind, während Radio tatsächlich sich in dem Haifischbecken mit Social Media tummelt. Und daher teile ich Johns Auffassung, die TikTokisierung ist ein schöner Begriff, ist sicherlich wichtig, dass Radio diesen Skill und diese Kunst beherrscht, durch die Bank durch.
Und was könnte das bedeuten für die Programmgestaltung? Also du hast dir ja jahrzehntelang um Radio Gedanken gemacht, ich genauso. Und ich habe ja auch lange mit John zusammengearbeitet. Ich weiß ja auch, wie der tickt, mit was für einem Genie der jeden Tag an seine Sendung rangeht. Also ich kann das gar nicht anders ausdrücken. Also wirklich mit der allergrößten Hochachtung. Du hast ja auch mit vielen Morningstars zusammengearbeitet. Das sind ja ganz spezielle Typen. Dazu muss man, glaube ich, geboren sein, weil dieses frühe Aufstehen und dann Leute wirklich morgens so abzuholen, dass sie dich jeden Tag wieder einschalten. Aber wie wird sich Radio dann verändern? Vielleicht kannst du das eine oder andere praktische Beispiel geben, wo du glaubst, da muss Radio ran.
Naja, also es ist ja kein Rocket Science zu sagen, man sollte wissen, was die Hörer erwarten. Welche Inhalte meine Zielgruppe für meinen Sender, von meinem Sender erwartet. Und dann liefern. Einfach gesagt, schwierig umzusetzen, weil es gibt ja tausend Wege, so etwas zu liefern. Bislang sind Radiosender nicht so einen Mittelweg gegangen. Ich fand, Matthias hat es ja schön gesagt. Also sie waren auf der Deko-Ebene unterwegs. Und jetzt müssen sie im Grunde auf der Deko-Ebene auch noch um die Aufmerksamkeit stärker buhlen, weil die alten Mittel der Gewinnspiele haben sich abgenutzt. Also es braucht neue Anker, es braucht neue Aufmerksamkeits-, ja, nenne es meinetwegen Green Flags oder Red Flags, wo Hörer sagen, okay, aber Moment, da höre ich jetzt mal zu. Das geht aus meiner Sicht nicht mit alltäglichem, also wer bringt den Müll raus und Streitgespräche oder Bits and Pieces, die teilweise Radiosender einsetzen, wo Menschen ganz normal über alltägliche Dinge reden, die aber wirklich so alltäglich sind, dass sie maximal langweilig sind. Man muss unglaublich verdichten, man muss unglaublich viel wissen über seine Zielgruppe und das auch unglaublich talentiert umsetzen und dabei dann Moderatoren und Personalities haben, die ja auch keinen Ego-Trip haben, die sagen, naja, aber das, was ich sage, braucht Raum und das, was ich sage, braucht Wirkung und braucht Platz, sondern die müssen sich abfinden damit, dass kurz gut ist und dass Prägnanz wichtig ist und auch vielleicht, ja, brutal gesagt abschminken, dass sie eine Personality zwar darüber werden, aber dass sie ihrem Radiosender einfach maximal dienen. Das ist ja auch ihr Job.
Und dann kommt natürlich das immer ins Spiel, Ina, was wir beide ja des Öfteren dann auch gehört haben und was jeder Radiomacher in Deutschland hört. Und das betrifft übrigens mittlerweile, glaube ich, nicht mal mehr nur die privaten Sender, auch die Macher von öffentlich-rechtlichen Pop-Formaten kriegen das ja um die Ohren gehauen von einigen Menschen. Und da weiß ich immer gar nicht, ob das tatsächlich nur so Einzelfälle sind oder ob es die Mehrheit bildet. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ihr spielt immer die gleiche Musik und eure Moderatoren machen immer nur so blöde Sprüche und dann spielt ihr so viel Musik am Stück. Wer will denn das noch hören? Kann ja auch Spotify hören. Du kennst das, oder?
Ja, aber da habe ich ehrlich gesagt so eine panzerdicke Teflonschicht entwickelt, weil auch wenn wir schauen bei Insta oder TikTok, da gibt es Trending Music und diese Songs tauchen in jedem Clip irgendwo auf. Da gibt es auch Charts mittlerweile drüber und das ist auch nahezu immer dasselbe. Also ich glaube nicht, dass das noch so kritisiert wird, auch durch Formate wie Spotify, Apple Music, wo eben dieses Instant Need Fulfillment passiert und wo ich meine aktuellen Lieblingssongs rund um die Uhr so lange hören kann, wie ich möchte, nimmt da ja schon ein bisschen Diskussion raus. Die Radiosender sind natürlich in einer Zwickmühle. Das kennen wir beide selber auch noch aus dem Alltag, einmal was die Musikplanung angeht. Natürlich könnte man in Anführungszeichen in Schönheit sterben und ganz elitäre Musik aussuchen, um bloß anders zu klingen als andere. Aber wir beide wissen, das wäre wie den Stöpsel aus der Badewanne ziehen, denn die Hits sind die Hits, sind die Hits. Das ist das, was die Menschen gerade mögen. Es wird mit viel Aufwand und viel Marktforschung erhoben. Und das nicht anzubieten, wäre einfach ein Fehler. Und das gleiche Dilemma hatten wir beide ja auch in unserer Radiozeit, ist dieses Thema, wann ist es an der Zeit, das Showpony, den Publikumsmagneten aus der Manege zu nehmen. Also auf der einen Seite wurde ganz viel Geld in die Personalities am Morgen investiert, über Plakatkampagnen, über Imagekampagnen, über Aktionen, über Branding, Personality-Aufbau. Und jetzt kommt man dann irgendwo in die Jahre und ich ziehe auch meinen Hut vor John, dass er das selber so sieht und vor allen Dingen, dass er selber auch da seinen Exit mit vorbereitet.
Ja, das musst du einmal erklären, Ina, weil das hatten wir noch gar nicht thematisiert. Du hast natürlich völlig recht, das ist auch in dem Interview drin. Ich hatte das gar nicht angesprochen in dem Sinne, weil es mir eigentlich um eine andere Sache ging. Aber du bringst das in Zusammenhang natürlich mit der Entwicklung im Radio. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass man das jetzt einmal anspricht, weil John spricht ja darüber auch sehr ehrlich. Aber gib das einmal wieder für unsere Hörer, die das ja wahrscheinlich im Fachmagazin Horizont nicht gelesen haben.
Ja, also Einschaltfaktor für einen Radiosender ist neben der Musik und der Regionalität natürlich auch der Morgenmoderator, die große Personality, den Menschen, den man als Freund empfindet. Das sagt John ja auch sehr gut in dem Interview. Und wenn dieser Freund jetzt so langsam ausgefadet werden soll, aus Gründen eben, dass er aus der Zeit gefallen ist, dass er dass ein Generationswechsel bevorsteht, denn nichts ist für die Ewigkeit. Das ist eine brutale Selbstreflexion. Und ich ziehe meinen Hut davor, weil viele Morgenmoderatoren, denen dieses Schicksal bevorstand oder bevorsteht, würden sicherlich nicht so kooperativ reagieren und würden sagen, ja, wenn ihr mich loswerden wollt, dann ne, Portemonnaie auf und tschüss. Aber nicht auch noch Steigbügelhalter sein für den Aufbau der nächsten Personality.
Und das, du drückst das natürlich sehr, sehr hart aus. Das muss ich jetzt schon sagen, Steigbügelhalter. Aber da ist natürlich was Wahres dran, weil John hat akzeptiert, so gibt er das zumindest in dem Interview wieder. Und ich glaube, jeder, der ab und zu mal Radio Hamburg einschaltet, weiß, was das bedeutet. Er ist in die zweite Reihe zugetreten. Er ist nicht mehr der Hauptakteur in der Sendung. Er war auch auf den Plakaten von Radio Hamburg eher im Hintergrund zu sehen. Da gibt es einen neuen Mann, Stübi, von dem Radio Hamburg überzeugt. Und das kann ich auch verstehen. Der Mann ist wirklich ein Riesentalent, gar keine Frage. Der jetzt das Ruder übernimmt. Und John ist im Grunde nur noch so im Hintergrund zu hören. Und er selbst sagt, er ist so ein bisschen der Buddy und der Coach von den Neuen, der für sie da ist und ihnen hilft, praktisch auf den Olymp zu klettern. Also so habe ich das verstanden in dem Interview.
Ja, und das, finde ich, ist tatsächlich, zeigt die Größe von John, das auch zu tun. Also dem Sender zu helfen, mittels seiner Bekanntheit und den Einschaltimpulsen, die er generiert, in dem Schatten, wer jetzt im besten Schatten steht, ist wahrscheinlich noch nicht klar, einen neuen Moderator aufzubauen. Das ist ein Weg, den habe ich bislang noch nicht so gehört tatsächlich. Ich bin gespannt, ob er funktioniert. Ich finde es sehr, sehr interessant, das zu sehen und zu verfolgen. Es spricht vieles dafür, dass es funktionieren kann, eben aufgrund der Bekanntheit von John. Aber es spricht auch vieles dagegen, weil der Neue wird immer gemessen werden an John. Also ich hoffe, dass er den Raum bekommt. Und dadurch, dass John in der Rolle als Verkehrsmoderator plötzlich stattfindet, kann auch irritieren. Und wir wissen ja auch selber, dass nichts für mehr Abschaltfaktoren und Abschaltgründe sorgt im Radio als eine Irritation und eine Verwirrung. Und das Ganze passiert ja eben nicht vordergründig, sondern bei den Hörern oft sehr unbewusst. Und daher ist es ein interessanter Move, aber es zeugt wirklich von der Größe und dass John Radio Hamburg im Blick hat. Also das zu tun, finde ich, verdient meine Hochachtung.
Das, was du eben nochmal angesprochen hast mit den Abschaltfaktoren, das ist natürlich im Zusammenhang mit TikTok, glaube ich, jetzt noch etwas brutaler. Es ist für Menschen, die vielleicht Radio nur hören, aber nicht wissen, wie kompliziert eigentlich die Programmierung von einem Radiosender ist und wie viele Faktoren da eine Rolle mitspielen. Da müssen wir vielleicht nochmal die Schleife drehen und sagen, der Abschaltfaktor, egal was das ist, müssen wir jetzt noch gar nicht erörtern, was ein Abschaltfaktor ist, aber es ist so unfassbar schwierig, Menschen, die einmal den Sender gewechselt haben, wieder zurückzukriegen. Das ist ganz oft ein Ding der Unmöglichkeit, weil die ja eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der Druck auf die Moderatoren natürlich immer größer wird, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen immer kürzer wird oder weil sie wissen, dass das, was sie erwarten an Entertainment, sie auf einer anderen Plattform innerhalb von wenigen Sekunden bekommen, ist das für einen Moderator natürlich noch viel schwieriger zu sagen, was sage ich eigentlich und wie baue ich das eigentlich auf? Deswegen finde ich diese Diskussion, die John da angestoßen hat, tatsächlich so wichtig, aber du weißt, was ich meine, ne? Dieses Thema, was Moderatoren immer wieder, was ihnen im Nacken sitzt, bin ich mit dem, was ich sage, innerhalb von wenigen Sekunden mittlerweile relevant genug, dass jemand mir zuhört und sagt, ich bleib dran.
Ja, ich glaube tatsächlich, es geht auch nicht da nur um TikTok und die TikTokisierung, sondern es geht insgesamt um die Erwartungshaltung der Menschen, die Medien konsumieren. Ist sozusagen verfeinert aus meiner Sicht. Denn eine Zeit lang gab es nur das lineare Radio und Fernsehen und man hat sich vor dem großen Lagerfeuer versammelt. Und heute durch die vielen Medienangebote, durch Audioformate wie Podcasts, wie Streaming-Plattformen, dieses Instant-Need-Fulfillment, also man bekommt sofort das, was man möchte, hat aus meiner Sicht die Toleranzschwelle herabgesetzt, dass Hörer bereit sind, auch Dinge zu ertragen, die sie nicht interessieren, sondern das Reaktive, boah, jetzt schalte ich um oder was reden die denn da? Und wenn die noch einmal über ihren Müll sprechen, den sie gerade raustragen wollen, dann gibt es Alternativen. Also ich lande nicht im Nichts, sondern ich lande dort, wo ich was Besseres erwarte und wo ich erzogen worden bin in den letzten Jahren, dass ich das auch dort verlässlich bekomme. Und daher ist es sicherlich schwierig für Radiomacher geworden, auf der einen Seite durchzudringen, mit Positionen, mit Inhalten, mit Audio-Content und auf der anderen Seite aber auch die Hörer zu halten. Weil Radio funktioniert ja auch tatsächlich über eine längere Nutzungsdauer. Das hängt dann, das ist recht komplex, aber es hängt zusammen natürlich auch mit den Werbezeiterlösen, die man bekommen kann, wenn ein Radiosender länger gehört wird.
Hat er also nur. Zumindest im Privatradio.
Im Privatradio, genau, das ist relativ verkürzt und dargestellt. Da geht es ja auch darum, die Menschen möglichst lange an meinen Sender zu binden. Also aus meiner Sicht wäre meine Empfehlung an die heutigen Radiomacher, wirklich Zeit und Geld zu investieren in Marktforschung, um meine Hörer zu kennen und genau zu wissen, was sie erwarten, was sie interessiert, welche Themenfelder relevant sind und dann daraufhin mich zu professionalisieren und da natürlich auch gerne TikTok oder Instagram als Vorbild zu nehmen.
So, jetzt haben wir zwei Insider gehört, auch mit vielen Fachbegriffen, gebe ich gern zu. Erst Matthias und dann eben gerade Ina Tenz, die seit Jahrzehnten für deutsche Radiosender arbeitet. Danke, Ina. Jetzt mal ein Schwenk zu dem Wesen, für das das alles gemacht wird, nämlich zum Hörer bzw. zu einer Hörerin der ersten Privatradiostunde. Anke Fock hat uns bei Radio Hamburg immer begleitet, aber nicht nur wohlwollend, sondern sie hat uns auch des Öfteren offen, auch mal härter, immer sehr konstruktiv kritisiert. Ich habe mich nicht immer über eine Mail von Anke gefreut. Ich habe oft geschluckt, aber muss ja sein. Anke, was sagst du? Was hat sich im Radio in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten könnten wir ja sagen, deiner Meinung nach verändert?
Ich finde, es ist unpersönlicher geworden. Also es geht nur darum, das weiß, merke ich als Hörer auch, die Masse zu treffen, die Masse zu finden, die Musik hören will, und die Zahlen müssen stimmen und so. Aber der Hörer an sich, ja, der muss das irgendwie so verdauen, wie es jetzt aufbereitet ist. Also früher fand ich, war die Lebenswirklichkeit der Hörer sehr ähnlich oder fand sich im Programm des Radios wieder.
Kannst du dafür Beispiele geben, wo du sagst, das hat dir besser gefallen? Weil du hörst ja jetzt schon mal gleich ein sehr hartes Urteil.
Ja, also ich sag mal so, ich höre ja jetzt nur noch ganz wenig Radio.
Welche Sender hörst du denn?
Ich höre 90,3.
Also ein NDR.
RSH auch mal. Mhm. Und ich habe jetzt auch mal reingehört bei Enjoy, allerdings nur morgens. Und Radio Hamburg auch morgens. Ja, das so. Aber man kann jetzt nicht sagen, jeden Tag oder stundenlang oder so, sondern höchstens mal sporadisch, ne?
So, also, was fehlt dir genau?
Es langweilt mich meistens.
Oha.
Also, es ist viel Blabla, so. Ich bekomme nicht die Informationen, die ich vielleicht woanders her bekomme. Ich bekomme auch nicht immer Unterhaltung, sondern immer nur diese Slogans, also mehr Musik und mehr Hits und so, interessiert mich alles nicht. Ne? So. Und das ist viel stärker geworden.
Und gibt es denn auch etwas, wo du sagst, das ist tatsächlich besser als früher? Weil ich sag jetzt mal was ganz ehrlich. Mhm. Ich habe ja früher auch im Radio mit Stefan Heller zusammen, meinem alten Radiokumpel, der jetzt bei 90,3 moderiert, wirklich viel Blödsinn im Radio gemacht. Und wenn ich teilweise zurückdenke, was wir da gemacht haben, ich würde sagen, darüber lacht heute keiner mehr. Ich glaube nicht, dass wir mit dem, was wir vor 30, vor 20 Jahren, vor 25, wie auch immer, was wir da so getrieben haben im Radio, ich glaube, damit könntest du heute keinen hinterm Ofen mehr vorlocken. Wäre mein Eindruck als Macher.
Also sicherlich ist vieles dabei, man redet ja heute auch anders oder hat andere Themen. Also das will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber man muss einfach gucken, es passte halt zu dem Leben auch des Hörers oder der Hörer so. Also ich habe auch jetzt mit meiner Tochter mal gesprochen, weil die ist ja jetzt Anfang 30 und wird vielleicht ganz anders. Ich sage, was hörst du denn so? Und sie hört nur auf dem Arbeitsweg im Auto zum Beispiel. Und die hörte dann auch NDR 2, wo ich dachte, das ist vielleicht gar nicht, wäre jetzt gar nicht jung genug für sie, hätte ich gedacht. Ich sage, und ja, sagt sie, aber was mich nervt, wenn die jetzt immer in den Titel reinquatschen und dann noch sagen, ja, und jetzt, wir haben ja mehr Musik am Stück, sagt sie, an der Stelle können sie auch was Richtiges sagen, wo ich was mitnehme.
Ja, das ist natürlich lustig, weil damit hatte ich natürlich auch viele Jahrzehnte bei Radio Hamburg zu tun. Und wenn der NDR das jetzt auch macht, habe ich lange nicht gehört. Aber das ist natürlich auch etwas, was, ja, das ist immer schwer für einen Außenstehenden zu verstehen, wenn dich das nervt. Weil letztendlich ist es ja auch so, dass im Supermarkt dir bestimmte Sachen angepriesen werden, damit du weißt, wo du stehst. Und du musst ja die Sender auch unterscheiden können. Aber was ich auf jeden Fall mitnehme, Anke, und darüber hatte ich ja mit Ina auch kurz gesprochen, Matthias sieht das ja auch ähnlich, den wir vorhin schon dran hatten, dass vielleicht die Radiomacher in einigen Sachen es übertrieben haben, das kann durchaus sein. Ich würde immer spontan sagen, wo ist der neue John Mendt? Gibt's den vielleicht noch oder hast du heutzutage bei der Vielfalt von Angeboten gar keine Chance mehr, der neue John Mendt zu werden? Was würdest du als Hörer sagen oder als Hörerin in deinem Fall?
Da muss ich ja ehrlicherweise sagen, dass ich eher immer nicht John Mendt gehört habe.
Okay, gut. Dann sag mir jetzt Moderator Köthe, weil du gesagt hast, RSH, vielleicht war es der für dich.
Gut, also ich habe eigentlich immer eher morgens so früh gar nicht gehört, sondern eher nachmittags oder wenn ich Zeit hatte. Ne? Aber Volker Mittmann war schon immer gut. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel Enjoy, das Team, was da jetzt ist. Die sind so ganz natürlich, auch so alltäglich. Das fand ich dann gut, ne?
Ja, aber das ist ja ein Kompliment jetzt tatsächlich.
Ja, natürlich. Das ist ein Kompliment. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie stundenlang hören könnte, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Aber das hat mir im Prinzip schon gefallen. Aber das ist eben bei Radio Hamburg nicht, das ist sehr, wechselt sehr, ne? Also wenn Sie zum Beispiel irgendwie unterwegs sind, irgendwo außerhalb des Senders was machen, dann klingt das schon viel lebensnah, als wenn das aus dem Studio kommt.
Aber jetzt wollen wir auch nicht immer sagen zum Abschluss, Anke, früher war alles besser, es war einfach anders. Wenn du jetzt aber aus, und ich nehme das sehr ernst, weil ich habe das über die Jahre ja bei dir auch immer gemerkt, wie du auch die anderen Sender beobachtet hast. Du hast nicht immer nur Radio Hamburg gehört und gesagt, das ist das Einzige und nun strengt euch mal weiter für mich an, sondern du hast wirklich, was ich erstaunlich fand für einen Hörer, dich da sehr tief reingekniet und deswegen habe ich auch gesagt, ich will unbedingt mit dir sprechen, weil du auch die anderen Sender halt immer im Blick hattest und das war sehr... Ich fand, da war sehr viel Fundament drin in dem, was du immer gesagt hast zu uns. Mhm. Wenn du jetzt an die Radiomacher allgemein hier im Norden einen Rat hättest, welcher wäre das? Ist das das Thema Natürlichkeit oder ist es Persönlichkeit oder ist es vielleicht, dass du sagst, hört mit diesen schwachsinnigen Slogans auf?
Einmal das und zum anderen, ich würde sagen, es kommt auch nicht darauf an, jetzt möglichst schnell zu sprechen, weil alles irgendwie ganztagig sein muss. Für mich ist wichtig, Themen. Die Themen müssen ansprechen, die Persönlichkeit des Moderators, also der muss irgendwas rüberbringen, was jetzt anders ist, als wenn mich Max Meyer irgendwie anspricht. Und die Emotion, also Radio, finde ich, geht auch über Emotionen. Und da muss ich irgendwie erreicht werden, weil ich muss ja erstmal im Kopf dazu auch ein Gefühl kriegen, ich höre ja nur, ich sehe ja nicht. Und das sollte in erster Linie Schwerpunkt sein. Das kann man zum Teil tatsächlich ergänzen. Wird ja auch jetzt gemacht vielfach über diese Videofilme im Instagram oder Facebook oder die sozialen Medien, was da so ist. Weil der Hörer dann nochmal die Möglichkeit hat, so ein bisschen ein Stück weiter näher dran zu kommen oder eine Bindung vielleicht noch zu vertiefen, das könnte eine Ergänzung sein, das sehe ich schon so. Aber ansonsten Persönlichkeit, Themen und Emotionen ansprechen.
Kostenloser Rat für alle Radiomacher hier im Norden von Radio Finn, Anke Fock. Vielen Dank, Anke. Wer sich jetzt fragt, wieso hören wir eigentlich nicht John Mendt selbst zu diesem Thema? Ich habe ihn natürlich angefragt, aber... Er möchte zu diesem Thema nichts mehr sagen. Schade. Immerhin hat er ja diese Diskussion mit seinem Interview erst so richtig in Gang gebracht. Aber, John, das ist ja dein gutes Recht. Am kommenden Wochenende noch mehr Inside-Infos über Radio, unter anderem von einem der Werbesuperstars aus unserer Stadt. Die Hörer von Becker am Morgen werden ihn kennen, Michael Trautmann. Wie wichtig ist Radio heutzutage eigentlich für Firmen, die ihre Produkte an den Mann bringen wollen? Ich tippe mal, Werbung im Radio macht immer noch Sinn. Oder mal sehen und hören, was Michael Trautmann dazu sagt. So, jetzt haben wir so viel über Radio gesprochen. Wir sind ja eigentlich bei einer Zeitung bzw. bei einem Medienunternehmen namens Hamburger Abendblatt. Und deswegen ist natürlich am Samstag auch immer unser stellvertretender Chefredakteur mit dabei.
Moin, moin.
Matthias Iken, hallo, hallo, hallo. Und du kennst das ja schon. Ich habe dich ja verdonnert dazu, mit mir hier so eine kleine Übung zu machen. Ich gebe dir immer drei Umschläge, die verschlossen sind. Und in diesen drei Umschlägen stecken Themen drin. Und du musst dich am Ende für ein Thema entscheiden. Aber wir erzählen natürlich immer gerne,
was in den anderen Umschlägen ist. Ich erzähle immer gerne was zu den Themen, zu denen ich nichts sagen soll.
Nein, das ist auch richtig so. Das finde ich auch gut, dass wir das machen. Aber jetzt musst du natürlich 1, 2, 3.
Ich fange mal mit der 1 an, die nehme ich nicht, obwohl wir eigentlich Tabellenführer sind.
Aber ja, ja.
Das wollen wir auch bleiben.
Aufstieg klar, geht klar bei St. Pauli, deiner Meinung? Du bist ja Fan,
also ich bin Hardcore-Fan. Jetzt ja wieder etwas optimistischer. Wir haben natürlich jetzt die Seuche durch Smeed und Afolayan, Jahren, aber wenn Hürzler bleibt, genau, die sind verletzt. Wenn Hürzler bleibt, bin ich optimistisch, dass doch alles gut wird.
Also dieses Thema, was
Joker.
Du jetzt ja, das ist
ich
neu.
Ich kann ein Thema mehr aussuchen.
Ja, du hättest dir ein Thema aussuchen können.
Hättest du mir vorher sagen sollen.
Natürlich nicht.
Über St. Pauli geredet.
Ja, ich dachte, ich überrasche dich einfach mal. Und in diesem Fall, der Joker, es wäre St. Pauli gewesen, du hättest über St. Pauli geredet.
Oh, da hätte ich jetzt echt
oder gibt's
spontan
noch ein anderes Thema
müssen.
Ja, jetzt spontan.
Ich hätte vielleicht auch über mein Kolumnenthema geredet, ich weiß es
welches
nicht.
Welches ist das? Damit wir wesentlich wissen, was uns entgangen ist.
Die Rentenpolitik dieses Landes, die ich wirklich mit immer kritischeren Augen sehe.
Okay.
Und was mich wundert ist, wir reden immer ganz viel über Generationengerechtigkeit, aber diese finanzielle Generationengerechtigkeit, alle die heute unter 40, 50 sind, gucken in die Röhre und alle die drüber sind, werden noch von dieser Regierung, ja, besser gestellt, das finde ich im höchsten Maße ungerecht.
Okay,
aber ich
also,
soll ja nicht
genau,
den Joker
Umschlag
nehmen.
1,
nee, oh,
Joker,
nehme ich den Joker,
ja. Joker wäre Rente gewesen. Ja, du weißt es ja vorher.
Ja, das
so,
stimmt,
Umschlag 3 nimmst du auch nicht, aber du sagst uns, was
ich
es gewesen wäre.
Eingegriffen, genau. Eskalation, oh, das ist noch so ein Thema, was ich für die Kolumne quasi mir schon überlegt hatte. Eskalation im Stadion HSV-Fans verbrennen Polizeiuniform. Auch ein super Thema. Ich habe jetzt echt Angst vor der 2, weil ich auch das wirklich mit Argwohn sehe. Ich bin ja nun wirklich seit 25 Jahren Dauerkartenbesitzer.
Ah, bei St. Pauli.
Bei St. Pauli. Aber das kannst du auch, das kannst du zu jedem Verein inzwischen fast machen. Also die Sitten, um es jetzt mal altmodisch auszudrücken, im Stadion sind echt verfallen. Sie verrotten geradezu. Und all das, was wir eigentlich geschafft haben in den letzten 25 Jahren, nämlich von einer gewaltbereiten, aggressiven Stimmung wegzukommen zu einem Fußballerlebnis, kippt gerade wieder, weil wir irgendwie durch die Hintertür plötzlich in den Stadien eine ganze Menge Idioten haben, die in männerbündischem Denken gewaltbereit versuchen, ihre Macht auszuspielen. Und das sehe ich echt mit großer Sorge. Ja, schade.
Ja,
das
nehme
ich
nächstes Mal als Joker. Nee, aber weißt du, was wir machen? Wir machen nächsten Samstag, wäre jetzt mein Vorschlag, vielleicht kriegen wir das terminlich auch hin, machen wir mal eine kleine Änderung, weil der Grund ist nämlich folgender. Ja, pass auf, ich habe folgenden Vorschlag.
Der stellvertretende Chefredakteur droht mir, das sage ich dem Betriebsrat. Gehst
du Betriebsrat, ja. Genau. Jetzt mal im Ernst, Matthias, ich habe nämlich diese Woche bei uns im Podcast genau über dieses Thema Fans und Streit und was ist da in den Stadien los. Aufhänger war natürlich auch die Uni-Polizei mit Stefan Walter, unserem geliebten Kollegen aus dem Sportressort, gesprochen. Und der ist ja ganz tief in diesem Thema mit den Fans drin, hält da auch regen Austausch und hat nicht eine andere Meinung, das will ich gar nicht sagen. Das klingt sonst so, dass, als wenn er das
hat.
Aber der kann einem sehr gut erklären, finde ich, was im Kopf eines Fans vor sich geht. Und das meine ich jetzt ohne Wertung. Und ich hatte mit ihm tatsächlich in diesem Interview dann auch vereinbart, dass wir zu gegebener Gelegenheit das nochmal aufgreifen. Und vielleicht kriegen wir das zeitlich für nächsten Samstag hin, dass Stefan mit dabei ist bei der Diskussion. Und dann sprechen wir tatsächlich auch mal über Fankultur und das, was in den letzten Monaten passiert ist.
Sehr gerne.
Und vielleicht kriegen wir noch jemand aus der Fanszene mit dazu. Also, Stefan, du bist jetzt schon mal angefragt für nächsten Samstag. So, aber jetzt kommt das Thema, über das wir wirklich reden.
Ich mach's auch.
Nach vier Minuten.
Zwei super Themen. Und jetzt kommt wahrscheinlich so ein Rohrkrepierer, irgendwie die deutsche Blumenindustrie oder so. Was ist die richtige Lösung für die Kühlbrandbrücke? Ja, das ist nun wirklich eine schwere Frage.
Ja, weil ich kenne mich damit, um ehrlich zu sein, so gar nicht aus. Ich weiß aber, dass du auch schon ab und zu was zu dem Thema, glaube ich, geschrieben hast. Und da dachte ich, vielleicht wäre das ganz gut, mal darüber zu reden. Ja, also ich mache mal die Einleitung. Kühlbrandbrücke ist ja absolut ein Teil von Hamburg. So. Und ich muss da immer dran denken, wenn ich komme aus Bergedorf morgens und fahre über die Autobahn und denke immer, naja, der Elbtower könnte das ja vielleicht auch mal werden. Ich will das noch gar nicht mal werten, was da jetzt passiert, sondern einfach nur von diesem Ort und der Größe und wie man das auch aus der Ferne schon sieht. Und die Kühlbrandbrücke gehört doch zu Hamburg. Also darauf können wir uns erst mal einigen.
Darauf kann sich, glaube ich, fast jeder Hamburger.
So. Und jetzt sag doch mal, was ist denn tatsächlich das Problem? Das Ding stürzt irgendwann zusammen oder ist es nicht so schlimm?
Nee, das ist ja schon die erste Frage, die diskutiert wird. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich vor ein paar Tagen mit drei Ingenieuren der HPA, der Hamburg Port Authority, in diesem Hohlkasten, das heißt quasi in dieser Stahlkonstruktion unterhalb der Brücke war.
Ach, und
ich hatte die, ja, ich hatte die
Mega.
Gebeten. Ich habe gesagt, ich will einfach mir selber mal ein Bild machen. Ich bin kein Ingenieur. Und das haben mir auch die Freunde der Kühlbrandbrücke dann gleich vorgeworfen, so nach dem Motto, ja. Da waren ja gar keine Ingenieure dabei, die sagen, dass man es retten kann. Aber die haben mir mal gezeigt, mir dem Reporter, der natürlich immer nur ein Halbwissen hat, woran die Brücke krankt. Und was halt relativ plausibel ist und was auch sichtbar ist, ist, dass die Brücke gelitten hat unter der enormen Belastung.
Also das hast du selbst mit bloßen Augen erkannt.
Das kannst du mit bloßem Auge sehen. Zum Beispiel siehst du, dass da neue Bleche hingeschweißt werden mussten, weil die alten nicht mehr halten. Du siehst, dass der Beton angegriffen ist. Also man sieht in dieser Brücke, dass sie einfach schon 50 Jahre auf dem Rücken hat.
Aber das ist ja jetzt vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, weil Bleche könnte man ersetzen, bei Beton wird es schwierig.
Bei Beton wird es schwierig, gerade weil das natürlich im Beton selber drin ist. Die Stahlseile, es gibt verschiedene Baustellen. Eigentlich müsste man jeden mal mit raufnehmen. Ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, weil ich sehr interessant fand, wie die Debatte in Hamburg läuft. Die Denkmalschützer, das ist ihre Aufgabe, sagen, wir müssen dieses Denkmal bewahren. Dann kam die Architektenkammer und hat gesagt, die Kühlbrandbrücke gehört zu Hamburg, sie muss bewahrt werden. Und dann kam, das war ganz interessant, die Ingenieurkammer. Die sind, muss man eigentlich sagen, eigentlich sind Architekten und Ingenieure sehr, sehr nah beieinander. Ich hätte fast gesagt, siamesische Zwillinge. Und die hat eine Erklärung gegeben, so einfach ist es nicht. Ach. Weil die nämlich durchaus halt auch nicht nur das Emotionale, das Bauwerk sehen, sondern wirklich auch die Frage nach der Statik, nach der Sicherheit, auch nach den enormen Investitionen, die nötig sind. Du musst ja jedes Jahr Millionen inzwischen investieren, damit diese Brücke weiterhin funktioniert. Und die haben eine sehr ja abgewogene Erklärung rausgegeben. Da habe ich gesagt, jetzt will ich das Ding mal sehen. Und ja, nachdem ich dann angefragt hatte, konnte ich rauf. Und klar, die sagen, die Kölbrandbrücke ist zu retten, sagen, ja, die HPA will sie ja abreißen. Aber ich habe da die Ingenieure kennengelernt. Das sind erstmal Ingenieure. Die werden jetzt nicht das politische Lied singen, was die Wirtschaftsbehörde gerne hätte. Die konnten relativ überzeugend nachweisen, woran es krankt. Und das ist auch sogar spürbar, wenn du da in diesem Hohlkasten unter der Brücke bist und dann fahren die LKWs, die fahren ja so nacheinander rüber. Es gibt ja auch ein Abstandgebot inzwischen und Überholverbot, weil man die Brücke nicht über Gebühr belasten will. Dann ist das eine tiefe Erschütterung. Es rumpelt und pumpelt. Du merkst also richtig, wenn du da an dieses Geländer fasst, wie die ganze Brücke in Bewegung gerät. Und als man das Bauwerk um die 70er Jahre rum, es ist ja 74 fertig geworden, errichtet hat, hat man halt mit viel weniger Lkw-Verkehr gerechnet. Mhm. Und vor allen Dingen auch mit leichteren Lkws. Inzwischen haben wir so einen Schwerlastverkehr, der diese Brücke statt 100 Jahre, wie sie halten wollte, inzwischen ja auf 60, 70 Jahre wohl reduziert hat.
Wenn ich mir das so anhöre, was du da gerade sagst, also ich bin jetzt weit davon entfernt, dass ich irgendwie einen Schreck bekomme nach dem Motto, das Ding könnte einstürzen. Das wäre ja das, davon ist ja
nein,
nicht im Ansatz.
Ja,
nein, das ist mir schon klar, Matt, davon ist nicht im Ansatz die Rede. Aber was wäre denn, wenn das Ding nachher irgendwann diese Brücke so marode ist, dass sie sie komplett und zwar für einen längeren Zeitraum sperren müssten?
Naja, das haben wir ja schon gesehen in Deutschland.
Das ist ja nicht so.
Ja, aber also was würde das für Hamburg bedeuten?
Komisch.
Was würde das
also
für Hamburg bedeuten?
Also in Leverkusen
ist ja eine Rheinbrücke gesperrt, weil sie einfach auf ist. Wir haben die Brücke, wo war das noch genau? Irgendwo in NRW, die wir jetzt gesprengt haben, die neu gebaut wird. Es ist auch ein bisschen das Problem, dass man damals nicht den richtigen Beton verwendet hat, dass man auch bei der Statik noch nicht so viel wusste und dass diese Brücken einfach nicht so halten, wie man erwartet hat. Man kann bei der Kühlbrandbrücke sich relativ sicher sein, denn es gibt einen digitalen Zwilling. Diese Brücke wird, das siehst du auch, wenn du in diesem Hohlkasten unterwegs bist, die wird mit Lasern ausgemessen. Überall kleben Sensoren, die diese Brücke quasi, ja, durchmessen und genau feststellen können, wo gibt es also auch Abweichungen von der Statik und das in einen digitalen Zwilling übertragen, sodass man eigentlich relativ genau weiß, wo bei dieser Brücke die Probleme liegen. Und die Probleme sind halt so, dass man sagt, wir müssen in diesem Jahr vielleicht zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Woche sperren, weil wir am Wochenende allein mit den Schweißarbeiten nicht hinkommen, um die Brücke irgendwie in Stand zu setzen.
Und das hat, ich meine, wir kennen alle die Verkehrssituation in Hamburg und man muss es ja auch nicht immer schlimmer machen, als es ist, aber das hätte doch, und jetzt rede ich nicht von einer Woche, vielleicht einen Monat oder zwei Monate, das hätte ja katastrophale Auswirkungen.
Das hätte katastrophale
Auswirkungen. Also dann würde ich vielleicht auch zum Radfahrer werden wie du, man weiß es nicht. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist also dieses, ich sag mal, Worst-Case-Szenario, aber was ist dann die Lösung? Über die haben wir ja bisher noch nicht gesprochen. Ich fand das schon spannend, was du da geschildert hast. Mit dem Laser, also ich meine, woher soll man sowas alles wissen? Dass du das vor Ort dir angeguckt hast. Was könnte denn eine Lösung sein? Oder welche Ideen stehen denn überhaupt im Raum?
Na, es gibt verschiedene Ideen. Also eines der Probleme, und das ist ja auch ein bisschen der Auslöser, weshalb halt viele der Behörde und der HPA misstrauen, ist halt auch die Erkenntnis, dass die Brücke nicht mehr hoch genug ist, um wirklich die ganz großen Schiffe, die es jetzt schon gibt, nach Altenwerder einfahren zu lassen. Und da hat man gemunkelt, aha, die wollen die Brücke eigentlich nur abreißen, damit die großen Schiffe da hinkommen. Also nach dem Motto, so eine verkappte Hafenförderung.
Ist da was dran?
Eins kommt zum anderen. Das mag am Anfang auch mit einer Rolle gespielt haben. Aber dass diese Brücke jetzt nicht wesentlich länger so bestehen kann, ist klar. Natürlich haben auch die Denkmalschützer recht, die sagen, ihr nehmt den Lkw-Verkehr runter, dann kann man sie noch deutlich länger laufen lassen, weil die Autos...
Ja, aber wo sollen die denn dann hin, die Lkw?
Das ist das Problem. Und deshalb muss man einen Plan B haben. Entweder eine zweite Brücke, das wurde jetzt zuletzt kolportiert. Das haben aber alle, mit denen ich gesprochen habe, gleich verworfen, weil sie gesagt haben...
An der gleichen Stelle, nur parallel.
Genau, parallel. Mhm. Uns fehlt A, der Platz, und B, haben wir die doppelten Kosten. Dann müssen wir erstmal die neue Brücke bauen. Ja. Und müssen die alte aber trotzdem weiterhin in Stand halten, weil die wird ja nicht besser. Das ist also, glaube ich, die unwahrscheinlichste aller Varianten. Dann gibt es verschiedene Tunnellösungen. Es gab am Anfang relativ starke Mehrheiten für einen großen, sage ich mal, wirklich modernen Tunnel. Dann hat man diese Bauarbeiten wieder gestoppt, weil auch da wurde festgestellt, dass der Untergrund deutlich schwieriger ist für den Tunnelbau, als man erwartet hatte. Jetzt plant man mit einem abgespeckten Tunnel, der nicht so teuer wird, oder halt mit einem Brückenneubau, der dann aber erfahrungs- und erwartungsgemäß höher wird. Wobei, man muss auch wissen, je höher die Brücke, desto teurer und aufwendiger, weil auch die Windlast, wieder ein bisschen Physik zum Mithören, natürlich steigt, wenn es höher wird.
Ja.
Also das ist, muss man sagen, wirklich ganz vertrackt. Ich vermute derzeit einfach, aber es ist Bauchgefühl, dass man mit einer abgespeckten Tunnelversion am Ende erfolgreicher ist. Vielleicht kann dann auch erstmal die Brücke noch ein paar Jahre, die wird ja ohnehin noch ein paar Jahre stehen bleiben, denn bis der Tunnel gebaut wird, vergehen sicher noch 12 Jahre.
Professor Iken, mal nur die Frage, ja?
Naja, also ich bin kein Professor. Nein. Wahrscheinlich haben alle Ingenieure schon irgendwie den Kaffee
weil irgendwie umgeworfen, den Satz gesagt, Physik
meinen Blödsinn nebenbei gehört haben.
Nein, blöd, da glaube ich nun wirklich nicht dran, dass es Blödsinn war. Aber das ist schon, dass
die Windlast steigt.
Die Überlegung mit dem Tunnel, das so ein, ich denke jetzt nur mal an den Elbtunnel, der könnte ja in jede Richtung mindestens 2 Röhren mehr vertragen. Ja. So, das ist ja im Grunde auch immer so geplant, weil du es vorhin gesagt hast, da muss ich drüber nachdenken. Die Planungen sind ja nie, habe ich das Gefühl, auf die echte Zukunft abgestimmt. Weil, wie willst du es auch planen? Würdest du ja von vornherein sagen, das Ding braucht in jede Richtung 10 Röhre und 30 Jahre ist nur eine wirklich genutzt, weil gar nicht so viel Verkehr ist. Weißt du, was ich meine?
Ja,
Hochrechnen auf die Zukunft ist ja ganz schwer.
Ja, das
aber es wird doch nicht weniger. Schwer. Es wird doch nicht weniger. Nein. Also von daher, wir können doch festhalten, es muss eine Lösung her.
Es muss eine Lösung her. So. Und ich finde auch, man muss, einmal weil du das so ansprichst, da muss man einfach auch die Planer so der 60er Jahre verteidigen. Das war in einer Zeit, als wir 2 deutsche Staaten hatten. Und wenn du deine Eltern fragst, ob die in den 60er oder 70er Jahren mit einer Wiedervereinigung gerechnet haben, werden sie sagen, nee, überhaupt nicht.
Nee.
Damals war auch quasi Europa, die europäische Gemeinschaft hinter Dänemark, Feierabend. Also dass sich so viel auch politisch ändert, Europa so zusammenwächst, einen Binnenmarkt bekommt, das konnte keiner absehen. Aber das Spannende ist ja sogar, dass die Zahl der Autos, die sie kalkuliert hatten für die Kühlbahnbrücke, vor 50 oder vor 55 Jahren beim Bau gar nicht so verkehrt war. Die hatten 31.000 kalkuliert, es sind 37.000 geworden. Da muss man sagen,
gut kalkuliert. Eine Punktlandung.
Nicht kalkuliert, die schweren LKWs und die Zahl der LKWs.
Ja, und die LKWs, wenn ich mir das angucke und dann auch immer wieder diesen Begriff Supertrucks hören. Ich habe das vorhin ja mal kurz angesprochen. Die Dinger werden tatsächlich größer und länger. Das ist ja wie bei Containerschiffen.
Noch
das ist ja der helle Wahnsinn, was sich da entwickelt. Die optimale Lösung, ich habe gleich noch eine ganz andere Frage, aber die optimale Lösung in dem Sinne, dass alle sich einig sind, wird es nicht geben. Wo alle sagen, hurra, hurra. Also, weil du hast ja das Feld angesprochen von Denkmalschützern bis zu Politikern oder Menschen, die für den Hafen da sind. So. Aber du würdest sagen, ein Tunnel in irgendeiner Form wäre schon gut, trotz des schwierigen Untergrunds.
Trotz des schwierigen Untergrunds, weil das ist natürlich deutlich geworden. So ein Tunnel ist, was die Wartung betrifft, deutlich einfacher. Du musst am Anfang mehr investieren, weil sie teurer sind. Aber im Unterhalt werden sie günstiger. Und ich finde noch eine Sache wichtig, die hat natürlich auch so ein bisschen so eine leicht, sage ich jetzt mal zugespitzt, dekadente Note. Also wenn ich sehe, wie wir derzeit über den Hafen diskutieren und auch über die Kühlbrandbrücke, also das ist ja immer noch ein Asset dieser Stadt von zentraler Bedeutung, von großer Wichtigkeit. Und dass man im Internet irgendwie Unterschriften sammelt, man könnte doch die Kühlbrandbrücke zu einem Denkmal machen, da könnte man dann Flohmärkte machen und da können die Leute Fahrrad fahren und zu Fuß gehen. Da stelle ich mir wirklich die Frage, wer zum Teufel geht von Neuhof nach Waltershof zu Fuß und geht da zu einem Flohmarkt? Also wir führen auch momentan Debatten, die sind echt ein bisschen neben der Kappe.
Also das, ich glaube, die.
Willst du mir widersprechen?
Nee, er weiß jetzt nicht, ob der Flohmarkt die optimale Lösung ist auf der Brücke.
Ja, das war eine Unterschriftenaktion, warum die Kölbrandbrücke erhalten.
Ich glaube,
die für weitere Nutzung.
Die Stände müssten ja dann mit Drahtseilen, mit ganz schweren Stahltauen, glaube ich, angekettet werden. Wenn da mal Wind ist, wird ja alles weggeweht. Stimmt, also, ja, aber der Gedanke, dass Menschen das als Verbindungsstück für einen sehr langen Spaziergang, daran würde ich tatsächlich glauben.
Und von Waltershof
nach das siehst du doch auch manchmal.
Guck mal auf der Karte.
Ja, aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Es gibt ja Menschen, die gerne laufen. Und
da widerspreche ich dir sofort, weil ich bin ja auch Stadtwanderer, der einmal im Jahr eine Stadtwanderung macht. Ja. Und ich bin wirklich durch Regionen auch im Hafen gelaufen oder im Osten, wo kein Mensch langläuft, weil da ist kein Mensch langgelaufen. Da bin ich der Einzige gewesen.
Der Einzige, okay. Letzte Wanderer.
Ja, und von daher muss ich ehrlich sagen, also ich habe große Sympathien auch für die Liebe zur Kölbrandbrücke. Aber ich glaube, wir müssen langsam uns auch mal wieder ein bisschen besinnen, wovon wir eigentlich in dieser Stadt leben.
Wirtschaft, wolltest du sagen, Hafen.
Wovon wir leben.
Okay, gut. Lass uns nicht darüber debattieren, wie weit Matthias Iken tatsächlich wandern geht. Aber was meine Frage nochmal wäre, was mich ein bisschen wundert, und wie gesagt, ich bin dafür ja nun weiß Gott keine Experte, aber ich beobachte diese Diskussion. Und dann liest man mal das und das. Ich habe natürlich auch diese Unterschriftenliste euch gesehen.
Und hast du unterschrieben?
Nein, habe ich nicht. Sehr lustig. Aber die Frage, die ich mir stelle, warum dauert das eigentlich so lange, bis deine Entscheidung fällt? Es spielen zu viele Interessen. Wer entscheidet es denn am Ende? Wer ist derjenige, der die Unterschrift leistet? Wer ist der Chef von diesem Ding?
Die Variante wird natürlich schon die Wirtschaftsbehörde vorlegen und empfehlen. Dann wird die Bürgerschaft entscheiden. Aber das ist ja auch eine Kofinanzierung. Am Ende muss auch der Bund mitspielen. Und auch da weiß ich nicht, ob in Zeiten knapper Kassen wirklich alles gebaut wird. Man ist da in Hamburg sehr, sehr zuversichtlich. Aber wir wollen auf der einen Seite die A26 Ost bauen, die ja ungefähr in 2 Kilometern Entfernung läuft.
Und die wir auch brauchen.
Ja, also
oder bist
die
du Debatte. Die ja, nicht. Nee, doch nicht.
Ja, natürlich ist es schwierig, die Hafenverkehre über eine Autobahn zu
leiten. Weil du eben gesagt hast, Wirtschaft, Hafen.
Ja. Aber auch ich sehe, dass die Kassen, die wir haben, nicht voller werden. Und da zumindest kann ich mir vorstellen, dass auf Bundesebene, was diese Kofinanzierung betrifft, man jetzt nicht so begeistert ist, den Hamburgern quasi 2 große Verkehrstrassen zu spendieren. Also das ist jetzt ein bisschen ins Blaue hinein. Es gab mal die Aussagen der Haushälterin der SPD, die es ähnlich kommuniziert hat. Die ist dann ganz schnell eingefangen worden, aber die Debatte kann kommen.
Steckt da ein bisschen Wahlkampfthema drin oder sagst du, es wird keine Rolle spielen?
Weil A26 Ost, die ist ja seit Jahren im Wahlkampf immer wieder. Also ich kann mich da an den letzten Wahlkampf erinnern. Die Grünen waren dagegen. Peter Tschentscher war sehr, sehr bestimmt dafür. Wahrscheinlich kommt sie jetzt auch wieder in die Debatte. Bei der Kölbrandbrücke kann es sein, dass da auch noch dieses leicht irgendwie bewahrende Denkmalschutzmoment reinkommt. Ausgeschlossen ist das nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob am Ende das die Themen
die Massen sind,
die Wahl entscheiden. Da habe ich mal eine Zweifel.
Also kann das tatsächlich, zum Abschluss die letzte Frage, Matthias, kann das noch eine Hängepartie von Jahren werden, bis da eine Entscheidung gefallen wird? Weil einige Leute tatsächlich dann vielleicht sagen, ja komm, ein bisschen sanieren und läuft doch noch. Komm, bloß nicht anfassen. Wer weiß, was dabei rauskommt.
Ja, das kann sein. Wobei, wie gesagt, die Wirtschaftsbehörde will jetzt noch vor Ostern, also in den nächsten fast Tagen, eine Variante empfehlen. Und ich glaube, dann wollen sie auch, weil natürlich auch die Wirtschaftsbehörde weiß, dass die Kassen des Bundes nicht voller werden, möglichst schnell das durchdrücken. Weil, wie gesagt, in 5 Jahren wird es noch schwieriger, das zu finanzieren.
Okay, Matthias, vielen Dank dafür. Ich hoffe, du warst mit der Auswahl der Themen so einig. Du hast ja bei fast allen Themen gesagt, hättest du gerne drüber gesprochen.
Ja,
so
eine
Punktlandung habe ich noch nicht hinbekommen. Aber wir behalten mal im Hinterkopf, möglicherweise nächstes Wochenende machen wir was zum Thema Fankultur. Und ich glaube, da könnte es hochhergehen.
Da kriege ich aber Ärger mit meinem Sohn. Der ist ja auch schon ein kleiner Ultra. Aber
ich habe mit meinem Sohn da tatsächlich schon längere Debatten drüber. Und Ärger will ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal zum Abschluss und als kleiner Teaser, mir ist ein bisschen ein Rätsel, wie ich mich auf fremdem Grund und Boden so verhalten kann manchmal. Das ist mir nicht ganz klar. Ich bin ja nur Gast in diesem Stadion, auch wenn ich ein Ticket gekauft habe.
Aber total retro hier.
Ja, ich bin total retro. Aber ich würde immer sagen, die Situation übertrage ich auch zu Hause. Auf zu Hause, wenn ich jemanden zu mir als Gast einlade, dann erwarte ich ja auch, dass der bestimmte Regeln befolgt. Aber Stefan Walter hat das, finde ich, ganz gut erklärt, was da teilweise bedacht werden müsste. Deswegen bin ich da sehr offen für diese Diskussion. Würde mich freuen, wenn wir beide da einsteigen nächstes Wochenende. Vielleicht bekommen wir das für den nächsten Samstag schon hin, die Diskussion über Fans und Fußball. Ich vermeide jetzt ganz bewusst den Begriff Fankultur, aber damit mache ich mich vielleicht gerade auch schon wieder unbeliebt. Mal schauen. So, Episode 95 ist zu Ende. Danke fürs Zuhören. Morgen geht's übrigens um die Aufarbeitung der Ereignisse aus den letzten Tagen. Natürlich das Thema Taurus. Und das schon mal als kleiner Appetizer. Seien Sie dabei, wenn Lars Heider, Abendblatt-Chefredakteur, über einen renommierten deutschen Politiker sagt: Hat er sie noch alle? Wen meint Lars? Hören Sie morgen bei uns ab 6 Uhr. Schönes Wochenende und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.